Ich möchte uns ein Stück lesen aus dem 2. Korintherbrief, und zwar Kapitel 10, die ersten 6 Verse. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Korinth war ja eine sehr problematische Gemeinde. Es gab Sünde, die himmelschreiend waren. Und im 1. Korintherbrief geht Paulus ziemlich auch direkt vor und brandmarkt diese Dinge. Aber im 2. Korintherbrief, da macht er etwas anderes. Und zwar, er versucht die Korinther trotz ihrer chaotischen Art, er versucht sie seelsorgerlich zu gewinnen. Er hat ja, aber in unserem Text hat er vorher nochmals gezeigt, wie Gott denkt. Er hat gezeigt, dass das gegenseitige Unterstützen im Reich Gottes eine wichtige Sache ist, und zwar, weil Gott jeden Einzelnen vollkommen geistlich, menschlich versorgen will, ich sage es jetzt einmal in Anführungszeichen, so weit er es sich auch gefallen lässt. Und das Nächste, was er dann zeigt, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, was da für ein Sinn dahinter steckt. Dass nämlich durch das, dass man hier sich gegenseitig Gutes tut, letztendlich die Dankgebete von den Leuten Gott gegenüber aufsteigt und Gott alle Ehre bekommt. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und jetzt mittendrin in diesem, ich sage es mal so, wunderbaren Betätigungsfeld, wo das erklärt, plötzlich geht er hin und schiebt diese 6 Verse ein. Und das ist höchst erstaunlich, weil diese 6 Verse, die sagen Dinge aus, die haben sehr viel mit Kriegsführung zu tun. Er sagt hier zum Beispiel, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Er geht hier plötzlich hin und sagt, ich ermahne euch, und da benutzt er ein Wort. Und es gibt im Griechischen 2 Wörter für Ermahnung. Das eine ist eher das seelische Bereich betreffend, eher fürsorglich, eher seelsorgerlich. Das ist, da kommt auch das Wort Paraklet her, das steht hier, Parakaleo. Und das meint praktisch, ich rufe jemanden auf die Seite, um ihm zu helfen, um ihm gut zuzureden, um ihn zu ermuntern, um ihm Gutes zu tun. Und jetzt sagt er hier, das Thema, das jetzt kommt, beschreibt er, da muss man mit dieser weichen Art der Seelsorge vorgehe, da geht es darum, dass man die Sanftmut und die Freundlichkeit Jesu Christi erlebt. Also hier geht es nicht um Prinzipien, hier geht es auch nicht unbedingt um bestimmte, ich sage es jetzt einmal so, auch Streitfragen oder solche Sachen, wo man hart vorgehen soll, sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, hier ermahne ich euch angesichts der Sanftmut und der Freundlichkeit Jesu Christi. Er erklärt natürlich jetzt etwas und sagt, aber ihr müsst aufpassen. Er sagt, wenn ich jetzt so bin, heißt es nicht, dass ich nicht entschlossen bin, gegen etliche ganz hart aufzutreten, die uns etwas Falsches unterstellen. Also er sagt hier nicht, ich werde jetzt plötzlich weich auf aller Ebene, sondern er sagt, diese Sache, die jetzt kommt, die ist von der seelsorgerlichen Seite her etwas, wo man milde, wo man vorsichtig, sanftmütig, freundlich vorgehen muss. Aber unabhängig davon, sagt Paulus hier, klar, gehe ich trotzdem da, wo es sein muss, auch hart vor. Also er ebnet hier nicht alles ein, sagt, jetzt sind wir alle bloß nur lieb und jetzt sind wir alle bloß nur hart, sondern er sagt, je nachdem. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Kapitel. Und jetzt kommt etwas, das hat mich begleitet in meinen geistlichen Kämpfen seit fast 40 Jahren, und es hat mich manchmal schon sehr, sehr getröstet, wenn ich das gelesen habe, und zwar ab Vers 3. Er sagt hier, obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Und hier ist etwas, das man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Er sagt hier, es geht hier um diesen geistlichen Kampf, um die Waffe dieses Kampfes. Und da steht im Griechischen ein Wort, da kommt unser Fremdwort Strategie davon her. Und zwar, wenn ich jetzt das richtig verstehe, greift der Paulus mittendrin in ein sehr seelsorgerliches Thema, wo er sagt, das betont er sogar, an diesem Punkt möchte ich nach der Sanftmütigkeit und Freundlichkeit Jesu, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, mild und vorsichtig und euch seelsorgerlich begegnen. Und trotzdem benutzt er ein hartes Wort hier von der Strategie eines Kriegsherrn. Und zwar, das ist ein Wort, das wird benutzt für einen systematischen Feldzug. Wenn man jetzt die Antike kennt, vor allem Paulus hat es ja gewusst, er kannte Daniel 7, er kannte die Tätigkeit eines Alexanders des Großen, er kannte Nebukadnezar, er kannte die ja alle, wie die strategisch vorgegangen sind. Zum Beispiel war Israel ein ganz gefährdetes Land, weil es in dieser Schnittstelle war. Es war ja die Tür, der Durchgang. Und wenn die große Schlachten geliefert haben, auch gegen Ägypten oder solche Dinge, haben sie immer Israel gebraucht. Und er hat wohl gewusst, was es heißt, strategisch zu kämpfen. Aber damit sagt er doch hier etwas, es gibt geistlich wohl eine Sache bei den Gläubigen, die muss man mit äußerster Freundlichkeit und Sanftmut, da muss man die Leute vorsichtig abholen und ihnen helfen, dass sie hier nicht untergehen, sagt, aber unabhängig davon muss man diese Dinge so angehen, wie wenn man Krieg führen würde. Man muss hier strategisch vorgehen. Man muss einen richtigen Feldzug dagegen führen. Das heißt, ein Feldzug hat immer das Ziel, etwas völlig zu besetzen oder völlig auszulöschen. Also mit einer gewissen kämpferischen Radikalität. Das drückt er durch diese Grundtextworte aus. Er sagt hier praktisch, wir werden mit geistlichen Waffen kämpfen. Und zwar nicht die menschlich sind, sondern mit geistlichen Waffen. Und zwar im Sinne eines Feldzugs. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Das Problem, das wir gleich sehen werden, er sagt, wir werden es beenden. Also man sieht hier, er sagt hier, das kann man nicht, obwohl man freundlich vorgehen muss, das kann man nicht lässig oder so ein bisschen einfach freundlich abhandeln, sondern da muss man wirklich alle Register ziehen im Sinne einer Kriegsführung. Und er erklärt dann im Vers 4, er sagt, die Waffen dieses Kampfes, da steht wieder das Wort für Strategie als Fremdwort, gell? Das heißt hier nicht Strategie, sondern einfach dieser Feldzug, sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und jetzt sagt er hier etwas, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Es gibt geistliche Dinge, die kannst du nicht mit dem Verstand angehen. Es gibt manche Dinge, die kannst du nicht mit einer menschlichen Weisheit bekämpfen. In 1. Korinther 1, 19 sagt Paulus, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das ist ein Zitat aus dem Jesaja 29. Und damit sagt die Bibel ganz klar, für bestimmte geistliche Dinge ist das menschliche Vorgehen, das menschliche Denken und so wie wir jetzt handeln würden, instinktiv, aus unserer Seele raus, völlig falsch. Er sagt, diese Dinge, die kannst du nicht fleischlich, menschlich, irdisch, seelisch, Jakobus setzt dazu, dämonisch. Die kannst du nicht auf der menschlichen Ebene abhandeln. Da darfst du nicht menschlich denken, sondern da musst du geistlich denken. Das heißt, du musst es verstehen. Und was meint er jetzt hier? Er sagt hier, es geht darum, Festungen zu zerstören. Da steht im griechischen Wort, das bedeutet Bollwerk. Und wenn ihr mal zum Beispiel wissen wollt, was ein Bollwerk ist, dann geht einmal auf der Hohe Neufen. Das ist zwar bloß noch eine Ruine, aber da könnt ihr mal sehen, was Bollwerke sind. Oder in Singer auf der Hohen Twil. Das sind Bollwerke, das sind gewaltigste Baute, die du kaum überwinden konntest, wo du kaum eine Chance hattest, dagegen vorzugehen. Und jetzt sagt der Paulus, dieser geistlich-strategische Kampf, der seelsorgerlich so gefährlich ist, dass man nur mit praktisch Sanftmut und mit Freundlichkeit und mit großer seelsorgerlicher Hinwendung überhaupt angehen kann, dem aber gleichzeitig so ernst nehmen muss wie ein Krieg, wo man einen strategischen Krieg führen muss gegen dieses Zeugs. Er sagt, das ist letztendlich die Zerstörung solcher Bollwerke und Festungen. Und jetzt erklärt er in Vers 5 und sagt, sodass wir die Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Jetzt kommt plötzlich etwas, das denkt man ja gar nicht. Er sagt plötzlich, einer der Hauptkämpfe der Gläubigen, wo sie strategisch wie ein Kriegsherr, wie ein Feldherr vorgehen müssen, ist das scheinbar, und in Epheser 2, in erster drei Verse, erklärt die Bibel, dass der Teufel über Gedanken arbeitet. Da erklärt die Bibel, er reizt die Ungläubigen mit ihrer unerlösten Natur durch Gedanken zu der Sünde, zu der Bösartigkeit, er reizt sie über Gedanken. Das heißt, der Teufel schießt Gedanken, das sind seine Waffen. Und er sagt jetzt hier, das kann dazu führen, dass beim Gläubigen ein Bollwerk entsteht. Das heißt, etwas, das geistlich nicht stimmt. Etwas, das menschlich nicht stimmt. Um das sich aber der Gläubige, weil es ein Bollwerk ist, dauernd dreht. Wir haben einmal in der Seelsorge als ganz junge Gläubige, als wir das erkannt haben, haben wir es die Schallplatte genannt. Kennt ihr das Ekelhafte, wenn eine Schallplatte hängen bleibt und immer an der gleichen Stelle immer springt? Das hat mich immer genervt. In der Regel kann es nur mit Kernseife oder Wurzelbürste, kann sie vielleicht noch retten, aber manchmal auch nicht mehr. Und so ist das, das geht immer im Kreis herum. Dieses Bollwerk ist immer da. Der Gläubige kommt über das nicht weg, er kann es nicht bezwingen und es plagt ihn. Und jetzt dürfen wir natürlich etwas nicht vergessen. Die Bibel sagt ganz klar, der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Seine Hauptwaffe ist die Lüge. Wenn er uns Gedanken schickt, und diese Gedanken sind so raffiniert, dass wenn wir sie glauben, dass dann etwas passiert, dann entsteht ein Bollwerk. Und dieses Bollwerk ist in der Regel immer gleich. Das hat die Art einer Halbwahrheit. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Lüge vom Teufel vollständig als Lüge sofort ganz offen erkenntlich war bei Gläubigen, sondern er fängt an, den Gläubigen Halbwahrheiten zu zeigen. Dass der Gläubige dann vielleicht sogar sagt, ja, aber das, was jetzt in meine Gedanken kommt, das stimmt doch, das ist doch okay. Das ist oft so. Aber es wird dann vom Teufel so gebracht in seiner lügerhaften Verdrehtheit, dass der Gläubige, obwohl hier vielleicht etwas ist, nicht die biblische Lösung erkennt, nicht den biblischen Weg, sondern nur den menschlichen, nur den irdischen, nur den seelischen, nur den teuflischen, nur den dämonischen. Ihr versteht, das Problem kann echt sein, wo zum Bollwerk wird. Es kann alles da sein, aber der Teufel bringt es dann so raffiniert auf diese hinterhältige, lügnerische Art mit Halbwahrheiten, dass du falsch drauf reagierst. Dass du praktisch menschlich drauf reagierst, Paulus sagt fleischlich. Und bei diesem Kampf, bei diesem strategischen Kampf um die Wahrheit, um mein geistliches Leben, um mein Herz, dass ich geistlich ohne diese Bollwerke leben kann, dass der Teufel bei mir, darf ich es mal so böse sagen, keine Absprungbasis in meinem inneren Menschen, in meinem Herzen hat, dass er hier keinen Landeplatz hat, dass er nicht kommen kann. Um das letztendlich zu erreichen, sagt Paulus, musst du vorgehen wie beim Krieg, du musst strategisch etwas tun. Wisst ihr, wenn das trifft hauptsächlich, dieser Kampf, der trifft hauptsächlich Leute, die es genau meinen. Ich habe noch nie gesehen, dass dieser Kampf bei Gläubigen tobt, die es nicht so genau nehmen. Das betrifft nicht die Lascher oder die eher so, die unempfindlich veranlagt sind, die vielleicht gerade noch mitkriegen, dass gerade donnert, aber viel mehr nicht, das gibt's ja. Die betrifft es nicht so sehr, sondern es betrifft die Leute, die dem Herr Jesus dienen wollen, die genau sein wollen, die letztendlich dem Herr ehrlich dienen wollen, die erwischt es. Ich könnte euch ganze Kette über die letzten 7, 38 Jahre, wo ich das erlebt habe. Ich habe das gehabt mit meinem jungen Bruder. Ich hatte diese Krankheit und er hatte diese Krankheit. Und da ist meistens passiert, er hat bei mir geklingelt und ich habe damals in der Neuweilerstraße gewohnt, oben auf einer sehr hohen Treppe. Und dann bin ich noch vor ans Geländer und habe runtergeguckt. Und dann stand er in der Eingangstür und dann brauchte er mir schon nichts mehr schwätzen. Ich habe nur sein Gesicht gesehen, ich wusste, das ist wieder der Zirkus. Dann ist er reingekommen, dann sind wir zusammengeguckt und haben wir das diskutiert. Und das war immer das Gleiche. Es hat verrückte Reaktionen hervorgerufen. Wir haben aufgrund von diesem Problem, das muss man sich vorstellen, haben wir die Heilsgewissheit verloren. Es kann passieren, dass ein Gläubiger, obwohl er wiedergeboren ist, die Heilsgewissheit verliert. Und zwar, das sind vor allem die sensiblen Naturen, die es ganz genau meinen und ganz klare Vorstellungen haben. Jetzt kommt das Problem. Da geht der Teufel eigentlich hin, nimmt einen Teil der Wahrheit auch über Heilsgewissheit und lässt die Gläubige ruhig erkennen von der Bibel her. Da lässt er sie in Ruhe. Und dann kommt er ganz raffiniert und setzt einen kleinen Teil dazu, der nicht stimmt. Und dann kommt der Gläubige hin und sagt, ja, aber wenn das jetzt bei mir gerade nicht ist, dann kann meine Heilsgewissheit nicht echt sein. Er lügt, verdeckt. Das ist hinterhältig, das ist dreckig, das ist bös. Und plötzlich sagt der Gläubige, ja, biblisch habe ich ja einen vollkommen sauberen Befund und merkt nicht, und das ist so ein Bollwerk, dass ihm der Teufel hier eine kleine Scheibe Unwahrheit eingeschoben hat. Und diese Scheibe Unwahrheit führt ihn, ohne dass er es will oder merkt, auf einen falschen Weg. Und dann irgendwann, nach vielleicht Jahren, das geht manchmal Jahre, das geht manchmal bloß zwei Tage, irgendwann kollabiert dir der Gläubige, ist kaputt. Ich hatte eine Frau. Ich habe zu ihr gesagt, du musst schlafen. Wisst ihr, wenn schwere Wege kommen, die Bibel sagt ja, es kommen Tage, vor denen sagst du in Sprüche 12, sie gefallen mir nicht. Es kommen schwere Tage, das gehört zu diesem Menschsein, wo man durch viel Elend und Not und auch Leid hindurch muss. Wo man wirklich Not hat und viel Gnade von Gott her braucht. Wenn solche Tage und solche Dinge kommen, dann steht in der Regel der Teufel bereit. Und dann kommt kein offener Angriff oder keine offene Konfrontation, sondern in der Regel kommt dann so etwas Raffiniertes. Dann in der Regel versucht er zuerst so ein Bollwerk zu installieren, dass das Bollwerk jetzt langsam in meiner Seele Gestalt gewinnt. Und richtig angreifen tut er erst, wenn es da ist. Und wenn jetzt ein Gläubiger zum Beispiel hier auf diese Dinge hört, dann passiert etwas, dann beginnt ein geistlicher Zerfall. Und diese Frau, von der ich erzählt habe, die hat zu mir gesagt, Karl Hermann, ich muss, wie David, nachts um 12 der Wecker stellen, um den Herrn zu preisen. Das war beim David richtig, den Herrn zu preisen ist auch richtig, es war alles in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Problem. Das, was du hier siehst, tritt immer zwanghaft auf. Und sie hatte den Zwang, den krankhaften Drang, nachts um 12 aufzustehen. Ich habe zu ihr gesagt, geh ins Bett und schlaf. Da habe ich dann auch keine Hemmung zu sagen, nehme Schlafmittel, schlaf einfach, tu irgendwas, bade in Melisse. Wenn du in dem Badetasch brauchst, über Schlafen keine Gedanken mehr zu machen. Da bist du meistens, wenn du normal reagierst, bist du betäubt. Aber ihr versteht, die Dame, die stand geistlich kaputt gegangen, völlig zerstört worden, in einer Art und Weise, die war atemberaubend, ist ein Gelied vor einer Schwestergemeinde gewesen. Das war für mich völlig dramatisch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sie ist nicht nur dann durch schlimme Seelenzustände gegangen bis zur Psychiatrie, sondern sie ist dann auch in die Pfingstbewegung reingeraten. Da ist alles dann gekommen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber eigentlich, sage ich es mal ganz vorsichtig, war es eine Kleinigkeit. Und das, was hier der Paulus meint, das sind Kleinigkeiten, Gedanken, die der Teufel zum Bollwerk umfunktioniert. Das kann eine Übersensibilität sein, dass jemand glaubt, er sei hässlich, obwohl er gar nicht hässlich ist. Ich glaube nicht, dass es von Natur hässliche Menschen gibt. Sondern der Mensch hat ganz viel von dem, was er als Schönheit ausstrahlt, kommt aus seiner Seele. Und es gibt viele Leute, die sind so auf den ersten Blick sind die wunderschön. Wenn du dir mal 4 Wochen gesehen hast, dann nervt dich das, du willst schon nicht mehr sehen. Er sagt, das Puppenzeug da von Barbie, das will ich jetzt nicht mehr sehen. Wisst ihr, von daher ist das alles Dinge, wo jemand mir einredet. Oder er sagt mir, ich bin unfähig. Weißt, es gibt Leute, die können nicht einmal, ich sage mal, das Wasserglas hier erheben, vor lauter Angst, weil ihnen der Teufel das so eingeredet hat. Die können geistlich nicht beten, die können geistlich nicht vorwärts gehen im Sinne von, sie haben Angst vor Gott, sie haben ein Gottesbild, das hat ihnen der Teufel eingeredet, dass ich kaum getraue, zu Gott zu kommen. Und es wird dann nur als Gottesfurcht verkauft, das stimmt oft nicht, sondern das ist oft so, hat ihnen der Teufel etwas Falsches eingeredet, die glauben das. Natürlich in schwärmerischen Kreisen, da kann man leicht den Finger drauf zeigen, indem man sagt, die glauben, man kann nicht krank werden. Ich kann alle beruhigen, diese großen Heilungsprediger sind alle krank geworden. Sie sind teilweise gestorben und haben dann eine Brille aufgehabt auf der Kanzel und sagen, Entschuldigung, wenn Gott dich heilt, wenn Gott meine Sehschwäche, die ist bloß 1,5 bis 2 auf einem Auge, und zwar bloß beim Lesen. Wenn Gott alle Krankheiten heilt, dann musst du auch deine Brille wegtun. Dann musst du sagen, ich höre dir nur noch zu, wenn du die Brille runtertust. Aber da, gut, heute sind sie ja raffiniert und haben Kontaktlinsen, siehst du ja nicht. Aber Betrug ist es auf jeder Ebene. Aber das meine ich gar nicht, dieses Offensichtliche, sondern ich meine das, was sich bei uns abspielt. Und jetzt kommt was Interessantes. Das Wort, das Paulus hier für Zerstörung benutzt, bedeutet im Griechischen herunterreißen. Also er sagt hier, du musst vorgehen wie im Krieg, wie ein Soldat. Du musst es strategisch angehen, du darfst hier keinen Fehler machen, du darfst nichts letztendlich schleifen lassen. Und wenn du dann auf diese Bollwerke triffst, in deinem Kopf, in deinen Gedanken, dann musst du sie zusammenreißen, du musst sie niederreißen, wie man Mauer abreißt, du musst sie völlig vernichten. Also so drastisch hört sich der Text an. Denn wenn du so im Deutschen drüber liest, denkst du, ja. Aber da stecken dramatische Formulierungen dahinter. Da steckt auch das Ding Hohes dahinter. Jetzt kommt nämlich das Nächste. Wenn dann der Teufel jemand so weit hat, dass er so ein Gedankengebilde eingeflößt hat und ein Bollwerk benutzt hat, dann unter Umständen macht er ihn noch religiös, geistlich stolz auf das. Dass die Leute noch denken, wir haben was Besonderes. Wisst ihr, wie oft hatte ich Leute in der Seelsorge, die einfach geglaubt haben, sie seien etwas Besonderes. Und du musst sagen, du bist ja nichts Besonderes, du bist genauso wie jeder andere. Ja, und das, was dir da passiert, das habe ich schon 50 Mal hinter mir. Dann gucken sie dich an, wenn du ihnen ihren Mythos zerstörst, dass sie ganz Besondere sind. Ist nichts Besonderes. Nein, nö, normal. Wie? Weißt du, dann merkst du erst, sie haben gedacht, ich bin jetzt ein besonders Armer, ein besonders Angegriffener, jemand, der besondere Kämpfe hat. Ich hab alles Besonderes. Und das ist immer das Zeichen, und darum sagt Paulus hier, du musst das Hohe niederreißen. Das steckt drin im Grundtext. Du musst Hohes niederreißen, dass es zuerst mal auf der Ebene normal ist. Übrigens, das Wort, diese Vernunftschlüsse, die man hier zerstören muss, es kommt bloß noch in Römer 2, Vers 15, sonst kommt das Wort im ganzen Neuen Testament überhaupt nicht mehr. Und dort sagt er, die Überlegungen, die uns untereinander verklagen oder entschuldigen, also praktisch letztendlich uns freisprechen. Diese Überlegungen sind meine persönlichen Schlüsse, die ich ziehe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Warum sagt der Paulus, du musst das strategisch machen? Wisst ihr warum? Ich bin da lang nicht dahinter gekommen, weil ich habe mit dem auch immer zu kämpfen gehabt. Irgendwann hatte ich diese Erfechtungen im Griff und es ist bei mir fast nicht mehr passiert, aber ich habe nicht gewusst, warum. Heute weiß ich, warum es nicht mehr passiert. Und zwar, ich sage es einmal ganz vorsichtig, kein normaler Mensch, sonst könntest du gar nicht leben auf dieser Erde, passt die ganze Zeit auf seine Gedanken auf. Es geht gar nicht. Deine Gedanken laufen zuerst schon mal ab. Du kannst ja nicht dauernd kontrollieren, sind die jetzt vom Teufel, sind die von Gott, sind die von mir, von wem sind die Gedanken? Na, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Paulus sagt, es hat mit etwas zu tun, dass man bestimmte Gedanken, die in meinem Herzen auftreten, gefangen nimmt. Also wie im Krieg. Dass man diese schnappt und dann sagt er, um Gehorsam herbeizuführen. Das heißt, diese Gedanken, die man hier hat, haben mit Ungehorsam zu tun. Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Das ist heute schon ein paar Mal angeklungen. Das war für mich auch interessant. Und zwar, es geht hier eigentlich um was ganz Einfaches. Dieser Kampf geht darum, grundsätzlich, und den muss ich strategisch grundsätzlich führen. Was ist bei mir die Quelle, wie ich geistlich, menschlich lebe? Mein menschlich, fleischlich, irdisch, seelischer Bereich, woher hole ich das? Woher hole ich meine Vorstellung? Hole ich das von Menschen, indem man mir zum Beispiel bestimmte Dinge ihrer Bewegung beibringt. Ich habe Leute, die aus Sekte herauskommen, die bei mir daheim auflaufen. Und wenn ich mit denen rede, die lassen das dann raus und sagen, so hat man mir es beigebracht. Aber jetzt ist das Problem, man bringt das den Leuten ja nicht nur in Sekten bei, sondern auch in wohlmeinenden Kreisen. Und das Problem ist immer, wenn das nicht 100% von der Bibel her abgedeckt ist, dann kriegst du ein Problem. Weil es könnte dann sein, dass der Teufel gerade so ein Dreiviertels- oder ein 95% Wahrheit einmal benutzt, um dir noch 5% oder 10 oder 20 oder 30 falschem einzutrichtern, falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen, falsche religiöse, ich sag's einmal so, Sendungsdinge. Da gibt Leute, die haben ein Sendungsbewusstsein, da wird's mir schwindelig. Und dann sage ich, sag mal, wie kommst du da drauf? Ach, der Herr hat, und dann muss ich, wisst ihr, soll mal ganz ehrlich sein. Wenn Leute mit mir redet und jedes zweite Wort ist der Herr, der Herr, der Herr, kriege ich Bauchweh. So hat Paulus zum Beispiel nicht geredet, so haben die Apostel nicht geredet. Da habe ich immer so leichter Verdacht, ob da jetzt so Überfrömmigkeit vorliegt. Und Überfrömmigkeit ist unter anderem eine Brutstätte, wo der Teufel solche Bollwerke bauen kann. Das heißt, es geht letztendlich darum, meine eigene Vorstellung oder die Vorstellung, wie Gott es sagt. Und ich habe bei mir festgestellt, ob ihr das glaubt oder nicht, der Kampf, meine eigene geistliche, religiöse, gewachsene, menschlich vom Charakter, vor allem her geprägte Vorstellung, dem Wort Gottes vollständig zu unterwerfen, das ist ein größerer Kampf als der Kampf gegen Sünde. Es ist für mich leichter, Sünde nicht zu tun oder gegen Sünde Widerstand zu leisten und einfach sagen, nein, ist für mich viel leichter wie der Kampf. Beispiel. Ich war ein relativ schwacher Gläubiger, als ich zum Glauben kam. Aufgrund von solcher Bollwerke hat der Teufel angefangen, mich bereits vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr nach meiner Bekehrung zu zerstören. Und ich hatte solche Bollwerke und jetzt war ich plötzlich empfänglich durch die Kämpfe, weil ich empfunden habe, du hast ganz schlimme Kämpfe, war ich anfällig gegen bestimmte Lehren. Und natürlich hat der Teufel gewartet, bis ich verzweifelt war. Und wenn du verzweifelt bist, pass auf. Wenn du Not hast, wenn es dir dreckig geht, wenn etwas über dich hereinbricht, pass auf. Das ist die Stunde, wo der Teufel nur wartet, um dir eine Halbwahrheit unterzuschieben. Dann muss man besonders vorsichtig sein. Und bei mir war es einfach so, weil ich hier so anfällig war, habe ich zum Beispiel die Lehre von der Bedeckung mit Jesu Blut, ich habe die Angriffe der Finsternis sehr deutlich wahrgenommen, habe ich mir das angewöhnt zu beten, Herr Jesus, bedeck mich mit deinem Blut. Dann habe ich von der Bibel her erkannt, hat ja auch nicht funktioniert, ich habe trotzdem Anfechtung gehabt ohne Ende, dann habe ich von der Bibel her erkannt, dass die Lehre falsch ist. Und jetzt habe ich plötzlich festgestellt, dass es für mich einen furchtbaren Kampf darstellt, die Haustüre zu öffnen, rauszugehen, ohne zu beten, bedeck mich mit deinem Blut. Zu glauben, dass in Christus ein Vollschutz vorliegt, dass die Erlösung Jesu Christi völlig ausreicht für mich als Mensch, wenn der Jesus in meinem Herzen ist. Ich gewaschen bin in Jesu Blut und in keiner bewussten Sünde lebe, dass ich vollkommen sicher und geschützt bin. Mein Verstand hat mir gesagt, ja, ich weiß, diese Lehre kennt die Bibel nicht. Die Lehre ist falsch. Das alles war super. Aber wisst ihr, was das Problem war? In meiner Seele war ein Bollwerk. Und dieses Bollwerk hat gelebt und hat reagiert, auch seelisch, gefühlsmäßig, entgegen meinem Verstand. Das heißt, obwohl mein Verstand gesagt hat, das ist falsch, hat meine Seele reagiert. Das ist immer ein Zeichen von Bollwerk. Jetzt sagt der Paulus, wenn du solche Dinge hast, das können 100.000 Dinge sein, das kann würde die Welt sagen, ein Minderwertigkeitskomplex sein. Das kann ein Hochmut sein. Das kann der Wahn sein, wo jemand abhebt. Das können 1000 Dinge sein. Das können Dinge sein, wo du glaubst, du bist ein Nichts. Der andere glaubt, der ist der Größte. Das können 100.000 Dinge sein. Das können auch geistlich Dinge sein, wo man glaubt, diese Lehre ist absolut notwendig. Sonst gehst du verloren. Ich gehe nur verloren, wenn ich den Herr Jesus nicht habe. Aber es hört sich alles furchtbar fromm an. Wo plötzlich ernstzunehmende Gläubige kommen und sagen, wenn du den Sabbat nicht hältst, wenn du nicht eine bestimmte Heiligungsstufe hast, wenn du das nicht erreichst, dann. Ich bin in deinen Kreisen auch gewesen, weil die Bollwerke in der Regel bewirken, dass du für diese Dinge empfänglich wirst. Und erst als ich diese Bollwerke alle zerstört hatte, ich hoffe, ich habe sie alle, also zurzeit kenne ich keins, aber ich hoffe, ich habe sie alle gekillt, als ich die strategisch zerstört habe, mit letzter, brutalster Gewalt, und das ging bei mir so weit, ich muss heute noch drüber lächeln, ich empfehle das auch niemand, ich bin einmal hingestanden und habe zu mir selber gesagt, Seele, halt dein Maul, habe ich zu mir selber gesagt. Ich habe gesagt, Seele, jetzt hältst dein Maul. Und dann bin ich hingegangen, wie ein kleines Kind, habe den biblischen Befund genommen, habe mich so an den biblischen Befund gekrallt, habe gesagt, das ist die Wahrheit. Das war die Stunde des Durchbruchs. Als ich mich gegen meine seelischen Vorstellungen, gegen diese Bollwerke, wie immer Krieg, gestellt habe und gesagt habe, du, Gott, hast Recht in deinem Wort. In dem Moment kam der Durchbruch. Es ist natürlich so, ich sage es vorsichtig, wir leben ja, obwohl Paulus sagt, wir sind mit dem inneren Mensch in die himmlischen Örter versetzt, das kann man ja nicht fühlen, weil du das, was im Geist des Menschen abläuft, ist gefühlsmäßig nicht lokalisierbar. Jetzt sagt natürlich der Paulus in 1. Korinther 2, Vers 13, und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche, da steht wörtlich der seelische Mensch, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es gibt einfach viele Dinge, die kann ich nicht erkennen als normaler Mensch. Nun sind wir ja gewohnt, von unserem geistlichen Normalzustand und auch von unserem Beruf her, von der Familie her, dass wir alles ohne etwas Besonderes sofort erkennen. Da gibt es einen Unterschied, zum Beispiel meine Frau sieht Dinge, die ich nicht sehe. Ist halt so, sie hat einen anderen Charakter wie ich. Sie sieht alles und ich sehe, sagen wir 70%. Ich sehe manche Dinge einfach nicht, weil sie mich auch nicht interessieren. Da bin ich einfach wurstelig, da gehe ich drüber. Aber, jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden. Selbst mit so einer hochkarätigen Veranlagung kannst du geistliche Dinge nicht sehen und nicht fühlen. Das heißt, es gibt hier Bereiche in unserem Leben, und jetzt muss man ja fragen, Paulus, wie machst du das, dass du diese Gedanken gefangen nimmst und zum Gehorsam zwingst, sagt er. Wie machst du das? Wie zwingst du diese Gedanken zum Gehorsam? Wie reißt du so ein Bollwerk nieder? Wie säuberst du deine Seele, dass diese Gedanken, die zur festen Größe geworden sind, die dich vollkommen prägen, auch als Mensch, dass die weggehen? Wie machst du das? Er sagt, du musst sie gefangen nehmen. Aber jetzt kommt das Problem. Es fängt schon an, ganz weit draußen. Indem ich zum Beispiel gar nicht erkenne, dass hier ein Problem ist. Das heißt, ich brauche Hilfe. Und aus dem Grund, sagt der Paulus, du brauchst die Sanftmut und die Freundlichkeit des Christus und in diesem Sinne ermahne ich dich. Das heißt, du brauchst hier etwas vom Herr Jesus, das nicht als Normalzustand da ist. Und es ist natürlich so, diese ganzen Dinge bewirken dann auch, wenn dieses Bollwerk falsch gesetzt ist, und du es gar nicht erkennst, weil du Hilfe brauchst und auch nicht merkst, dass du Hilfe brauchst, dass man falsch reagiert. Zum Beispiel, wenn dir jemand auf die linke Wange schlägt und du wärst biblisch gut, sag mal, strukturiert, dann hältst du die andere Wange hin, lässt ihn draufschlagen, ohne dass dir es ein großes Problem wird. Aber wenn du ein Bollwerk hast, kannst du das nicht. Du kannst da nicht sanftmütig sein. Du kannst auch nicht vernünftig sein. Du kannst auch nicht geistlich vernünftig sein. Ich habe mal ein Gespräch mitgekriegt, da hat ein Bruder, der so ein Bollwerk hatte, hat einem anderen Bruder, ich könnte euch die Namen sagen, ihr würdet die alle kennen, namhafte Leute, gegenüber hat er so sein Bollwerk spielen lassen. Und es hat sich dann so angehört, ich habe noch 2 Minuten erkannt, jetzt schießt er den ab. Da bin ich zu dem Bruder hin und habe gesagt, hey du, im Gespräch. Er hat dann mit mir das bereden wollen. Dann habe ich gesagt, hey du, das ist doch falsch. Das kannst du doch anders regeln. Und dann sagt der, völlig gequält, und das werde ich nie mehr vergessen, der hat aufgeschrien vor mir innerlich, das hast du gemerkt, es kam dann gequält raus, ich kann das nicht, mach du's. Und dann ist er weggelaufen. Wisst ihr, und mir war das klar. Da war ein Bollwerk, eine ungeheure Sache, wo er zwanghaft das tun musste, was seine Seele und sein Charakter und das, was ihm beigebracht wurde, was auch seine Erbanlage sind, was das letztendlich war. Da bin ich zu dem Bruder hin und der Bruder ist vollkommen normal und locker und habe gesagt, du, ich habe ein Problem. Ich habe das Problem, dass jemand anders ein Problem mit dir hat. Und zwar, es geht um ein Büchlein von dir. Nach ungefähr 30 Sekunden sagt er, ja, das ist doch kein Problem. Na, dann muss weg vom Büchertisch, das ist vollkommen egal. Das spielt für mich keine Rolle. Wisst ihr, aber hätte der andere sein Bollwerk durchgezogen, hätte er den abgeschossen und es wäre nie so weit gekommen. Wegen so einer Kleinigkeit. Versteht ihr? Der Teufel benutzt diese Bollwerke, um Beziehungen in einer Gemeinde zu zerstören. Er benutzt diese Bollwerke, um uns selber zu zerstören, dass wir uns am Schluss nicht mehr leiden können, dass wir in den Spiegel reingucken. Und ich sage es einmal so, es wirkt uns, wenn wir uns selber sehen, so unmöglich finden wir uns. Das ist alles Bollwerk. Sobald man aber hingeht und alles abreißt, na plötzlich kommt Normalität. Aber jetzt habe ich immer noch nicht die Hilfe. Der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das heißt, der Herr sagt, du kannst kommen mit deiner ganzen Not. Die Bibel sagt, er ist ein hoher Priester. Hebräer 2, 4 und 7, der unsere Schwachheiten kennt, der unser Elend kennt und der keinen Wert darauf legt, dass ich ein zwanghaftes Bollwerk ihm als besondere Hingabe liefern muss. Das heißt, Gott will manche Dinge gar nicht, die wir tun. Wisst ihr, wir haben manche Dinge, da sind wir völlig überzeugt, das ist der wahre Weg der Hingabe, Gott will die gar nicht. In Wirklichkeit wird bloß unser Bollwerk bedient, der Teufel freut sich, weil er uns ausschalten kann. Und es läuft so raffiniert und so hinterhältig ab, weil der Teufel halt ein Lügner ist und unser Herz halt böse ist und der Brutstätte ist, da muss man jetzt fragen, was soll ich tun? Und jetzt müssen wir Hebräer 4,12 ansehen, weil das ist jetzt ein Zentralpunkt, der eine große Rolle spielt. Da sagt die Bibel, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Da steht wörtlich zweimündig, das gleiche Wort, zweischneidig, zweimündig ist das gleiche. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Die Bibel sagt nur durch das Wort Gottes. Und wenn der Herr Jesus als der hohe Priester durch das Wort Gottes dein Herz bearbeitet, kannst du diese Bollwerke erkennen. Ich habe eine Frau, die ist jetzt vielleicht, schätze, 50. Ihr Mann ist auch in dem Alter. Die hat aus solchen religiösen Empfindungen, Entschuldigung, wenn ich so ein Thema auch mal hier anspreche, die hat den Mann geheiratet, haben die Ehe nie vollzogen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wisst ihr was, das Bollwerk war? Sie hat praktisch gesagt, ich bin nicht richtig verheiratet, der Mann berührt mich nicht, ich bin nicht richtig verheiratet, weil ich nicht in Weiß geheiratet habe. Warum die nicht in Weiß geheiratet haben, war mir sowieso ein Rätsel. Versteht ihr? Da sagt ein normaler Mensch, sind denn die verrückt? Wisst ihr, versteht ihr? Da sagt ja, was seid denn ihr für Leute? Aber es nützt nichts. Die Frau hat sich in dieses so verkrallt und hat so da drin gelebt, bis sie am Schluss vielleicht aus meiner Überzeugung noch 10% Bewusstsein hatte, das normal war, der Rest war tot. Mit der Frau konntest du nicht mehr normal reden. Jetzt kommt der Mann, statt dass er es geistlich bearbeitet hat, ist er geflohen. Der Teufel hat eine zweite Wohnung, wo sie nicht gewusst hat, sich organisiert. Und immer wenn sie dann völlig durchgedreht hat, ist er einfach gegangen, ist in die andere Wohnung so lang, bis wieder der Sturm vorbei war. Wisst ihr, das ist aber keine Lösung. Aber da ist mir das erste Mal bewusst worden, wie so ein Bollwerk so brutal sein kann, dass alles zerstört wird. Alles. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Samuel ist ein Musterbeispiel, David ist ein Musterbeispiel, das sind die großen Leute. Samuel zum Beispiel hatte das Problem, dass er ein hingegebener Gottesmann war, seine Kinder waren, im Schwäbischen würde man sagen, Schlawacken. Sie waren unsauber im höchsten Grad. David war ein Mann, der eine sehr problematische Seele hatte, aber im Herrn dienen wollte. Aber etwas ist klar, eines hat er gefürchtet wie das Messer. Lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Versteht ihr? Wenn ich jetzt in die Hände der Menschen falle und die haben solche Bollwerke, wisst ihr, was die dann tun? Die machen mich kaputt. Die machen mich kaputt. Wisst ihr, jetzt plötzlich merkst du etwas im Klagelieder 5. Das ist ein Kapitel, wo nicht viele Leute lesen, wenn man sagt immer Klagelieder. Klagelieder 5 steht einer der bemerkenswertesten Sätze, die es überhaupt gibt in der ganzen Bibel. Da steht, Knechte herrschen über euch. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn jemand so ein Bollwerk hat, das zwanghaft ist,
dann übt er einen krankhaften Drang aus, andere in seine Bahne hineinzudrängen und zu zwingen. Er hat immer recht. Er macht keine Fehler. Er wird zum echten Papst und er ist eiskalt und er quält die andere, indem er sie in diesen Zwang hineintut. In Wirklichkeit ist er ein Knecht. Das kannst du jedem nachweisen. Ich kenne so Leute, dann kannst du relativ schnell nachweisen, du bist ein Knecht. In Wirklichkeit bist du selber nicht frei und du quälst die Leute, weil du selber mit deiner Seele nicht zurechtkommst. Wisst ihr, das ist ein Drama. Könnt ihr euch Namen sagen, teilweise werden sie bekannt. Vielleicht versteht ihr jetzt, wenn der Paulus so schreibt und der David gleichzeitig Ähnliches schreibt, indem er zum Beispiel sagt, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Und er sagt dann im Psalm 56, 12, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Wisst ihr, und die völlige Freiheit in Christus bedeutet, dass diese Bollwerke niedergerissen werden, dass keine Menschen mich mehr knechten dürfen, dass sie mich nicht zwingen dürfen, dass alles, was geistlich läuft, freiwillig vom Herrn her, von seinem Altar, von meiner freien Entscheidung her geschieht. Da kommt Freiheit, da wird man plötzlich frei. Ich kann rausgehen und habe keine Angst mehr. Wisst ihr, Angst ist zum Beispiel ein typisches Beispiel für so ein Bollwerk. Da haben Leute Angst. Namhafte Leute im Reich Gottes, die führende Rolle haben, getrauen sich nicht vor die Tür raus wegen einem Gewitter. Das ist ja unerklärlich, oder? Doch, das ist erklärlich. Das ist das Bollwerk. Von daher ist mir klar geworden, dass, ich sage es jetzt mal als Statistik, wenn zu mir 10 Leute in die Seelsorge kamen, hatten 8 das Problem. Das ist ungeheuer verbreitet im Reich Gottes. Dieses Zwanghafte, dieses Bollwerk und diese ganzen Dinge. Und jetzt muss ich sagen, ja, was soll ich denn tun? Paulus sagt, reiß es nieder. Ich beschreibe euch jetzt einfach ganz, ganz einfältig, praktisch, wie man das niederreißt. Wisst ihr, warum ich das kann? Ich hatte Bollwerke wie vielleicht keins weiter. Ich hatte ganze Berge von solchen Bollwerken und ich habe eins nach dem anderen niederreißen müssen. Ich war so krankhaft, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war zwanghaft ohne Ende, ich bin nur noch so rumgelaufen, bis Gott Gnade gab und ich das begriffen habe und dann aufgrund von 2. Korinther 10 eins nach dem anderen gekillt habe. Jetzt sage ich nochmal etwas. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Es gibt auch Leute, die haben die Versammlung verlassen und sind angeblich schon im Abfall und sind weit weg. Ich garantiere euch, wenn man das näher untersucht, hast du immer dasselbe. Du hast so ein Bollwerk. Du triffst 100% auf so ein Bollwerk. Wenn jemand wirklich abfällt, ist das immer der Grund. Von daher sind die Bollwerke für uns alle elendiglich gefährlich. Natürlich spielen sich bei vielen Leuten da nicht viele Dinge ab, weil sie nicht auffällig sind. Ich hatte zum Beispiel einen vollkommen extremen Chef, der mich gequält hat teilweise. Auch da baust du Bollwerke auf. Und das schlimmste Bollwerk, das man aufbauen kann, wenn man Gott gegenüber ein Bollwerk aufbaut, indem man hadert. Hader ist nichts anderes wie ein Bollwerk Gott gegenüber. Indem man dem Teufel seine Lüge glaubt, dass Gott Fehler macht, Gott es nicht richtig macht, sondern ich weiß es besser. Das ist immer Bollwerk. Das ist der Teufel. Das will er. Wisst ihr, er will letztendlich, dass wir nicht mehr auf Gott hören, sondern auf andere Dinge. Das ist kurz gesagt die Überschrift von 2. Korinther 10. Höre nicht auf Gott, sondern auf die anderen Dinge. Das will der Teufel. Was muss ich tun? Hebräer 4, 12. Ich muss kommen wie ein kleines Kind und sage, Herr, 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse, ungeheuer wichtig. Da sagt der Paulus, der Apostel, vielleicht der größte Mann, der außer Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat, sagt, ich bin mir nichts bewusst, das heißt mein Seelenzustand, mein Geist, mein ganzes Bewusstsein nimmt nichts wahr. Gleichzeitig sagt er, ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es, der mich beurteilt. Indem er einfach ehrlich ist vom Herr Jesus und sagt, Herr Jesus, ich habe jetzt erkannt von der Schrift her, dass ich mich selber nicht beurteilen kann. Das heißt, ich bin gar nicht in der Lage festzustellen, ob ich so ein Bollwerk habe. Ich bin gar nicht letztendlich in der Lage zu kontrollieren, ob alles von meiner Hingabe ist oder manches zwanghaft. Ich kann auch nicht sagen, ob alles von meiner gefühlten Lauheit wirklich Lauheit ist oder bloß Verklagung vom Teufel, auch so ein Bollwerk. Dass man einfach sich demütigt vor mir Jesus und sagt, ich kann es nicht. So fängt es an. Und das ist nachhaltig, wie man Krieg, nicht einmal eine Viertelstunde, sondern wie wenn man einen Feldzug führt, bis kein Bollwerk mehr da ist. Und dass man dann die Bibel aufschlägt und die Bibel liest, so wie es hier steht in Hebräer 4, 12. Dass man erwartet, wirklich erwartet, dass dieses zweischneidige Schwert mein Seelenbereich vollständig trennt nach Seele und nach Geist. Seele ist irdisch, Seele ist dämonisch. Wobei die Seele gut ist, wenn sie geistlich vom Geist kontrolliert wird und richtig reagiert. Sie ist nur gefährlich, wenn sie allein läuft und vom Geist nicht kontrolliert wird, dass ich einfach sehe, was wird seelisch ohne den Geist gespeist und was ist vom Geist. Und dann, wenn ich das erkenne, und der Herr wird mich das erkennen lassen, was das ist. Ich habe das erkannt mit dieser Blutsbedeckung. Das kann Speisevorschriften sein. Also ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle euch die Geschichte nochmal, weil die ist für mich sehr wichtig. Mein alter geistlicher Vater war mit mir bei einer Konferenz in Ebingen in der Festhalle. Und da haben die Veranstalter, das sind sowieso Schlamper gewesen, die haben eine weltliche Catering-Firma, sagt man heute dazu. Früher haben wir gesagt, einen Speiseservice, haben wir einfach die Leute geholt und die haben dann für die Frommen Kaffee gemacht und Kuchen. Ach, und die haben dann einfach Zucker gehabt mit Tierkreiszeichen drauf. Und ich, der ich ein vollkommenes Bollwerk hatte und Korinther 8 und Korinther 10 ja nicht begriffen habe, weil ich vom Teufel in das Bollwerk reingedrängt wurde, ich bin dann wohl etwas leicherblass an dem Tisch gehockt. Ich bin ein Bäckersohn. In den Kaffee gehören 3 Zuckerei und Milch. So habe ich gelebt jahrelang. Inzwischen habe ich den Zucker abgeschafft, muss ich dazu sagen. Aber früher habe ich das so getrunken. Und ich habe wehmütigen Herzens, habe ich innerlich mir schon wohl gesagt, akzeptiert vielleicht nicht, hey, kriegst du keinen Zucker. Und der Bruder hat es gesehen, weil in meinem Gesicht siehst du meistens alles an. Als Heuchler bin ich nicht so gut geeignet, weil man sieht es meistens bei mir. Auf jeden Fall hat er das gesehen und dann guckt er mich an, bohrt mir seinen Blick, also ich sehe das heute noch vor mir, richtig in die Pupille. Ich habe gemerkt, jetzt wird's ernst, Bube, jetzt wird's ganz ernst. Und dann ist er vor mich, so ist er geguckt, der ist 5 Köpfe größer wie ich, ist er vor mir, guckt dieser Riese von Mann, greift in die Schale mit den Zuckerei. Hält ihn mir so vor die Nase und zieht ihn vor mir auf, packt er aus, zerknüttelt ihn in der Hand, lässt ihn in die Tasse fallen und sagt ganz lieb und sanft, so wie Korinther 10, Vers 1, Karl Hermann, was geht das uns an? Hat rumgerührt. Und dann habe ich das erste Mal gelernt, wie man Bollwerk zerstört. Ich habe allen Ernstes den Zucker genommen und habe ihn in meine Tasse geworfen. Aber hervorragend geschmeckt. Ihr versteht? Manchmal brauchst du auch die Hilfe deiner Geschwister, die dir helfen, wie man so Bollwerk kaputt macht. Es sind oft Dinge, sagst du, und wenn alles in der Welt passiert, das könnte ich nicht. Das kann auch der zwanghafte Drang sein, ihre Überehrlichkeit, ausdrücklich ihre Überehrlichkeit, alles zu sagen, wo die Bibel von der Weisheit Gottes her sagt, wie in Paulus, ich habe ihnen alles gesagt, was nützlich war. Es ist völlig falsch, jedem alles auf die Nase zu binden. Man darf nicht lügen. Wenn mich jemand fragt, dann muss ich die Wahrheit sagen. Aber ich muss nicht von mir aus jedem alles auf die Nase binden. So eine krankhafte, ich sage es jetzt einmal, einfach Ehrlichkeit, kann das auch sein? Und dann muss ich sagen, Herr, wie siehst du mich? Trenne beim Bibellesen. Und dann lässt dir die Bibel völlig anders. Trenne bei mir Geist und Seele. Lass mich erkennen, was ist vom Geist und was ist nur meine Seele? Was bin nur ich? Was ist nur religiöser Wahn von mir? Wenn ich sehe, was ich für religiöse Wahnvorstellungen hatte. Ich habe ganz viele Dinge aufgegeben, geistlich. Da wird ein anderer kommen und sagen, du bist jetzt lau. Und sagen, nee, ich bin normal. Es gibt ganz viele Dinge, die sind nur aus dem Zwang geboren, nicht aus dem Geist. Und jetzt sagt Paulus in einer Radikalität, das ist im Urtext eigentlich deutlicher, sagt er, du musst jetzt einen Krieg führen gegen diese Bollwerke. Und der Krieg beginnt, dass ich zum Jesus gehe, zum Herr der Herren, dem König der Könige, der alle Finsternismächte besiegt hat, der vollkommene Kontrolle über jede Finsternis hat und mein Herz auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt beurteilst du, was ich tue. Ich will nicht mehr meine Meinung, sondern deine. Und in 1. Korinther 4, Vers 6 heißt es, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, da steht im Grundtext, hinauszudenken. Merkt ihr, was Gedanken? Das heißt, ich kontrolliere in geistlichen Dingen jetzt meine Gedanken vor dem Angesicht Jesu, vor ihm. mit der aufgeschlagenen Bibel und lass das geschehe, dass das passiert, dass letztendlich ich mich auch unterwerfe. Und selbst wenn ich jetzt ganz empfindlich bin oder ganz unempfindlich bin oder ganz heilig bin, Erführungszeichen, oder ganz unheilig bin, lasse ich das nicht mehr gelten als Maßstab, sondern sage, Herr, du sagst jetzt, was gilt. Ihr begreift, ich liefere mich vollkommen aus im Sinne von nicht mehr ich beurteilt, sondern du. Jetzt zeig du mir mal, wer ich bin. Und jetzt bin ich bereit, im Gehorsam, und dann reißen wir es nieder, das zu tun, was du mir zeigst. Wisst ihr, da kommen natürlich die Menschen vor, ja, wenn ich das tue, dann denke ich, bin ich mir sauber. Wenn ich das tue, dann bin ich nicht mehr angesehen. Wisst ihr, da kommt dann wieder das nächste Bollwerk. Dann kann ich sagen, dann hast du gleich die nächste Ruine neben dir, das nächste Bollwerk, dass du Menschenfurcht hast. Die müssen wir dann auch gleich niederreißen. Und dann kommt der Teufel und sagt, so, jetzt reiße nieder, wie ich es dir zeige, indem es dann überzogen geht. Da bin ich ganz gefährdet gewesen. Ich habe lange Zeit gar nichts gemacht. Und wenn ich dann gehandelt habe, dann habe ich haltlos überzogen gehandelt. Dieses Bollwerk muss ich bei mir zerstören, bis ich gelernt habe, normal zu reagieren und es vom Herrn zu bewegen. Bestes Mittel hat mir mal der Sepp in Weil-Mössinger gesagt. Er hat gar nicht gewusst, was er mir sagt. Es war hervorragend. Er hat gesagt, Karl Hermann, vor allen diesen Entscheidungen schlafe bitte eine Nacht. Das war der beste Rat, den ich je hatte. Ich habe dann immer eine Nacht drüber geschlafen, habe es vor Gott bewegt. Und wisst ihr, was meistens war? Nix. Ich habe mal fast einen Filialleiter, mein Vorgänger in Ebingen, als Messer geliefert, wegen so einem Bollwerk. Da war nix. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen, habe es vom Herrn bewegt und morgens hat es sich gezeigt, war Bluff. Wisst ihr, und ich muss meine eigene Empfindung, meine eigene Empfindlichkeit, meine eigene Heiligkeit, mein eigener Perfektionismus, alles, was bei mir wirklich da ist, muss ich kontrollieren. Ich sage nicht, dass alles falsch ist. Ich sage nicht, dass Gott manche Dinge will und dass man in manchen Dingen auch hart und klar und direkt und perfektionistisch sein muss. Da bin ich einig. Aber er entscheidet. Das heißt, in meiner Seele ist einfach ein Bereich, wo zu viele rumpfuschen. Die Menschen, darum sagt David, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen, die vielleicht Knechte sind und solche Bollwerke haben. Ja, was machen die mit mir? Die machen mich kaputt. Aber jetzt sage ich es mal vorsichtig. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich will auch nicht in meine Hände fallen. Versteht ihr? Ich will in meine eigene nicht fallen, weil ich mir selber nicht traue. Dann sage ich, Herr, in deine Hände falle ich gern. Leg mir hier mal Jesus auf den Altar und zeig mir, wie es ist. Und plötzlich hat der Bibellese, deine stille Zeit, eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes Kaliber. Jetzt kommt natürlich, wenn der Herr dann sagt, du bist zu empfindlich, dann muss ich reagieren und Buße tun. Wenn der Herr sagt, du bist zu stolz, du bist zu eitel, du bist zu hochmütig, du bist zu depressiv, das kann alles kommen, dann musst du immer nur ihm Recht geben, nur Ja sagen und von ganzem Herzen das Herz reinigen lassen durch Jesu Blut, dich ihm auf den Altar legen und du brichst durch. Und das Bollwerk wird niedergerissen. Und wisst ihr, wie man Bollwerk am einfachsten zerstört? Indem man alles beseitigt. Das heißt, wenn nur noch so ganz kleine Steinchen da sind und die kommen, abbrechen. Auch die Kleinigkeit, auch die kleine Füchse. Alles abbrechen, bis ich sicher bin, da ist nichts mehr da. Wisst ihr, was für mich ein Totalbeispiel ist, mit dem ich dich schließe? 1. Samuel 1. Ihr kennt die Geschichte von der Hanna und der Peninna. Die Hanna hatte keine Kinder, das war im Orient eine Schande. Im Alten Testament war das auch gleichzeitig ein Nicht-Versorgt-Werden. Es war ein Drama auf aller Ebene. Der Mann hat aber die Hanna trotzdem geliebt. Und ihre Widersacherin, die Peninna, die Kinder hatte, hat sie dauernd gequält und kaputt gemacht, bis zum geht nicht mehr. Und da siehst du aus den Begebenheiten, wie hier ein riesen Bollwerk in der Seele von der Hanna aufgerichtet wurde und wie sie letztendlich am Verzweifler war. Ich lese ab Vers 10. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Vers 13. Hanna aber redet in ihrem Herzen, dass sogar der Priester denkt, sie sei betrunken. Jetzt sagt sie mit was? In Vers 15, im zweiten Teil, ich bin praktisch nicht betrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Und jetzt heißt es, im Vers 18 im B-Teil, so ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr wie, so wie vorher, und sie sah nicht mehr traurig aus, und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Wisst ihr, was wir lernen müssen? Das hat man uns ausgetrieben durch diese psychologisierte Gesellschaft dieser westlichen Welt. Wir müssen lernen, vom Angesicht Jesu unser Herz auszuschütten wie Hannah. Vollkommen ehrlich und aufrichtig. Und der Herr Jesus ist kein Mensch wie die Menschen, der hat keine Bollwerke. Er ist keiner, der uns letztendlich in die Falle laufen lässt, wenn ich ihm das Herz ausschütte. Wenn ich ihm einem Menschen das Herz ausschütte, ich habe schon Leute gesagt, hier in dieser Gemeinde, unter vier Augen, ich sage dir das wie Seelsorge, du darfst keinen Ton von dem sagen. Wenn ich einen Lautsprecher genommen hätte und hätte den aufgehängt in der Gemeinde, hätte es öffentlich übertragen, hätte ich den gleichen Effekt gehabt. Es ging nicht einmal zwei, drei Tage, nur das jeder gewusst. Zumindest haben es die Falschen gewusst, gerade die, wo es nicht hätten hören sollen. Ich habe demjenigen helfen wollen, seelsorgerlich. Wisst ihr, so ist der Mensch, aber so ist der Herr Jesus nicht. Ich kann mein Herz vor ihm vollständig ausschütten. Ich kann vollständig ihm vertrauen. Das sei zweischneidiges oder zweimündiges Schwert mein Herz so auseinanderdividiert, dass ich Geist und Seele vollständig erkennen kann. Und dann werde ich sehen, was meine Frömmigkeit wert ist. Dann werde ich sehen, was meine Menschlichkeit wert ist. Dann werde ich sehen, was meine ganze Fähigkeit, was es alles wert ist. Was ist echt? Und wenn ich jetzt gehorsam bin, wie ein kleines Kind, und ein Soldat muss gehorsam sein. Wenn der Feldherr sagt, greif an, dann muss ich angreifen. Ich habe mal den Film gesehen, Waterloo. Da habe ich mich gewundert, wie die Leute in den Tod getrieben haben. Die haben nicht einmal zuckt, die sind marschiert. Wenn der Herr dann sagt, so beachte das jetzt nicht mehr. Tu es nicht mehr. Reagiere nicht mehr. Dann muss ich es tun. Wenn der Herr sagt, an dem Punkt sei nicht mehr fromm, dann bin ich nicht mehr fromm. Wenn der Herr sagt, an dem Punkt bist du ab sofort jetzt fromm, wo du vorher nicht fromm warst, dann muss ich fromm sein. Ihr versteht, ich beginne mein Seelenleben vollständig auf einen Dritten auszurichten, was er mir sagt, was er in mir tut, und ich gehe nicht mehr nach meiner menschlichen Regung. Soll ich ehrlich sagen, was das ist? Ich bin tief überzeugt, das ist echte Nachfolge, alles andere nicht. Offenbarung 14,4, sie folgten dem Lamme, wohin es geht. Dann folge ich dem Lamm, wohin es geht. Dann kann natürlich eine Revolution passieren. Dann kommen die Leute und sagen, hey, was ist mit dir, du bist ja anders. Und dann kannst du auch barmherziger sein, wo du vorher um der Sache willen den harten Mann hast spielen müssen. Das habe ich auch schon erlebt. Ich musste, weil man das ja anders sieht, musste ich den harten Mann spielen. Innerlich war ich gar nicht überzeugt. Und plötzlich bist du frei und sagst, hey, ich sage dir meine Meinung. Und wenn du das vor Gott in Christus tust, dann brauchst du auch keine Angst haben, dass du dann gelästert wirst oder dass du kaputt gemacht wirst. Das funktioniert. Geschwister, ich habe euch eine traurige Mitteilung zu machen. Es gibt keinen einzigen in unserer Mitte, der das nicht hat. Ist euch das klar? Ich würde dreckig lügen, wenn ich sagen würde, ich habe gar nichts. Ich kann gerade nichts lokalisieren, das sagt gar nichts. Das kann sein, wenn ich morgen zum Herrn Jesus komme und mein Herz auf den Altar lege, dann kommt plötzlich eins raus. Keiner in unserer Mitte ist frei von dem. Wisst ihr, das sind diese zwanghaften Dinge. Und ich habe festgestellt, wenn ich diese Bollwerke niederreißen lasse und ihm auf den Altar lege, nur noch ein letztes Geschichtchen. Ich wollte mal mit aller Gewalt ihre Gemeinde predigen. Der Herr hat Nein gesagt, und in dem Moment, wie ich das Bollwerk niederriss und das akzeptiert habe, gesagt, gut, dann predige ich doch nicht. Tag drauf kam die Einladung von der Gemeinde, dass ich predige. Hätte ich das Bollwerk gehabt, wäre es noch 10 Jahre nicht gekommen. Wisst ihr, in dem Moment, wie ich im Herrn mich ausliefere, plötzlich macht er alle Türen auf, plötzlich tut er Dinge, dann lenkt er die Herzen wie die Wasserbäche und plötzlich beginne ich ein Nachfolger Jesu zu werden. Und ich glaube, jeder, der von uns ehrlich sich bekehrt hat, der weiß, das ist das, was jeder wahre Gläubige will. Ich will doch kein Sklave meiner selbst sein oder ein Sklave meiner Geschwister oder ein Sklave meiner Charakterveranlagung, ein Sklave von bestimmten Lehrmeinungen, ein Sklave von bestimmten Bewegungen, das alles ist es. Sondern ich will ein Sklave Jesu Christi sein. Ich möchte beten. Herr Jesus, du sagst uns in deinem Wort so eindeutig, was der Vater für einen Plan hatte. Und dieser Plan lautete, alles durch dich, alles von dir und alles zu dir hin. So wie es im Philipperbrief steht. Alles dreht sich nur um dich. Du bist unsere Gerechtigkeit, du bist unsere Heiligung, du bist unsere Erlösung, du bist unsere Weisheit. Vergib, wenn wir so gelebt haben, als wärst du letztendlich nur der Erlöser. Du bist alles und wir beten dich dafür an. Und ich bitte dich einfach, dass du durch unsere Reihe gehst und in der stillen Zeit beginnst, jedes dieser Bollwerke, das in unseren Herzen aufgerichtet ist. Und oft ist es ja das Gute, mein oder Wille, dir nachzufolgen. Zeig einfach, was mit deiner Bollwerke auf sich hat und gib uns den Mut, gehorsam zu sein. So wie Paulus sagt, im Gehorsam es niederzureißen, indem wir dir glauben, das, was du sagst, annehmen, dem gehorsam sind und dir, dem Lamme, wirklich folgen, wohin du gehst und nicht, wohin uns unsere Veranlagung oder auch unser religiöses Empfinden treibt. Wir möchten wirkliche Sklaven Jesu sein. Gib uns Gnade dazu. Amen.